Jo, und jetzt geht's gleich spannend weiter, weil ich habe euch eine spannende Begebenheit aus der Bibel mitgebracht. Ich meine, da gibt es ganz viele spannende Begebenheiten. Heute ist es eher eine beiläufige Geschichte, die da passiert ist. So im Vorbeigehen sozusagen. Aber ich finde sie sehr begeistert. Da ist nämlich ein Gelähmter vor dem Tempel und er wird geheilt. Da heißt es, oh, mal sehen, ob die Folie kommt. Da. Oh, jetzt habe ich wohl zu viel gedrückt. Petrus und Johannes gingen einst zusammen um die 9. Stunde, die eine Betstunde war, in den Tempel hinauf. Da wurde ein Lahmgeborener hergetragen, den man täglich an der sogenannten schönen Pforte des Tempels niedersetzte, um von denen, die in den Tempel gingen, Almosen zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes in den Tempel gehen sah, bat er sie um Almosen. Petrus, der mit Johannes ihn betrachtete, sprach: Sieh uns an. Er sah sie starr an, in der Hoffnung, etwas von ihnen zu erhalten. Aber Petrus sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Da fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm auf. Alsdann hatten seine Füße und Gelenke, ihre Festigkeit. Er sprang auf, konnte stehen und hin und her gehen. Er ging mit ihnen in den Tempel, wo er umherging, freudig aufsprang und Gott lobte. Das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott danken. Und weil sie ihn kannten, dass es derselbe war, der an der schönen Tempelpforte saß und bettelte, gerieten sie ins Staunen und Verwunderung über das, was mit ihm vorgegangen war. Apostelgeschichte 3, dort könnt ihr es nachlesen. Die ersten 10 Verse sind's. Irgendwie ist das doch eine richtig tolle Geschichte. Da ist jemand krank. Petrus und Johannes gehen vorbei, sehen ihn, geben ihm zwar kein Geld beim Betteln, aber sie helfen ihm auf die Beine, dass er gehen kann. Einfach so. So gebetet und er wird gesund. Und der Geheilte ist dann selber so begeistert, dass er aufspringt und umherläuft. Und das für jeden sichtbar. Und wenn wir da genauer reinschauen, dann merken wir nachher, dass sich sogar fast das Pfingstwunder dort wiederholt. Denn die Gemeinde in Jerusalem, die wächst von 0 auf 3 oder von 12 auf 3.000 zu Pfingsten. Aber nun haben sie nach dieser Begebenheit plötzlich über 5.000 Leute. So heißt das in Kapitel 4 dann weiter. Eine richtig gigantische Zahl, die sich da ergeben hat. Wie wäre es, wenn wir auch einfach so beten würden und plötzlich werden alle geheilt? Manchmal denke ich, warum könnte Gott nicht einfach so heilen wie damals? Ja, ich habe auch Wunder erlebt, wo Gott Schmerzen genommen hat, Heilung geschenkt hat. Auch manche Sachen, wo ich sagen würde, das sind tatsächlich Wunderheilungen. Ja, auch bei mir selber war es ähnlich. Da war ja ein Schatten in der Lunge. Die erste Gebetserhörung war, dass es kein Lungenkrebs war. Der Schocker war dann, dass es eine Sarkoidose ist. Das ist halt Lungenkrebs nur ein bisschen schleichender, also völlig anders. Da wuchert nichts, sondern man weiß nicht genau, was da ist. Dann setzt sich das zu und irgendwann kriegt man keine Luft mehr und erstickt. Das kommt dann immer so in Schüben. So war das. Es hat sich nachher bei mir in ein Nichts, beziehungsweise in eine kleine Narbe aufgelöst, die ganze Stelle in der Lunge. So haben sie es dann im CT war es, glaube ich, dann nachher gesehen. Und insofern bin ich da auch von geheilt worden. Und ich denke auch insbesondere dank der Gebete, weil es gibt da keine Medizin für diese ganze Geschichte. Leider geht das in dieser Welt nicht als Wunder durch, weil man weiß, ein geringer Prozentsatz wird davon tatsächlich geheilt. Und damit ist es ja nichts Besonderes, wenn ich jetzt geheilt werde. Also ich will mal so sagen, Gott sei Dank bin ich geheilt worden. Für mich ist das schon ein Wunder und eine wunderbare Sache. Nur kann ich damit nicht zum Papst gehen und sagen, hier, ich habe ein Wunder erlebt, ne? Erkennt das mal an. Sondern der sagt, nö, gibt immer ein paar in Deutschland, die auch davon geheilt werden, von dieser Krankheit. Ich meine, gut, es gibt auch immer ein paar in Deutschland, wo Gott ein Wunder tut. Ist einfach so in dieser Welt. Ein gewisser Prozentsatz. Hey, Gott hat an mir gehandelt und geheilt. Leider war es nur nicht so spektakulär wie damals in Jerusalem gewesen, wo die umhergehen worden. Wobei ich auch sagen würde, um es mal auf der anderen Seite aufzuzählen, das Pferd, es ist auch gut, dass wir gute Ärzte haben. Gott hat mir mal dazu gesagt, dass ich froh sein sollte, dass Gott gute Ärzte in diese Welt gesendet hat und ihnen den Verstand gegeben hat, denn es ist auch ein Zeichen seiner Liebe, dass wir sie haben und wir damit so das in der Nähe auch haben, die Heilung und den Umgang mit unserem Körper. Zurück zu dem Geheilten. Wenn ich heute fragen würde, wer wünscht sich so eine Heilung wie dieser Gelähmte? Ich glaube, hier würden viele Hände hochgehen. Jeder, der irgendwo so etwas hat, und das kann was Kleineres sein oder was Größeres sein, würde sagen, hey, ich würde mich gerne sofort melden. Also Carina, bei dir ist ja offensichtlich, ne? Wenn ich hier sagen würde, hey, 5 Leute werden heute geheilt, würdest du sofort sagen, hey, schenk mir doch wieder ein heiles Bein und dass das nicht mehr so lange dauert. Bei dir ist ja das Gute, es wird wahrscheinlich wieder gut werden, aller Voraussicht nach, aber du hast ja auch gesagt, du wirst lieber morgen mal wieder zur Schule gehen und deinem Job nachgehen, als jetzt so lange zu warten auf die ganze Sache, bis das so lange dauert. Also eigentlich wäre das doch schön und ist unfair, dass es hier so lange dauert. Manche von uns gehen jahrelang in den Gottesdienst und es geschieht keine Heilung irgendwie. Und dieser Mann sitzt vor dem Tempel und wird mal eben geheilt. Er beteiligt sich nicht am Gottesdienst, ganz im Gegenteil. Wenn wir mal genau hingucken, mit seinem Betteln hat er eher die Frommen versucht auszunehmen, die dort hingegangen sind und gedacht, ne, naja, die sind ja jetzt alle so sozial eingestellt, ne, sagt ja Gott, dass man den Armen was geben soll, also bettel ich die an, weil die geben mir am ehesten was. Im Grunde eine billige Heilung, die der Mann dort erlebte. Aber bevor jetzt jemand hier neidisch wird und denkt, hey, der hat es ja wirklich einfach gehabt, will ich euch mal einen anderen Bibelvers nicht vorenthalten. Denn es geht so weiter, die Begebenheit, den Volksauflauf nutzten dann Petrus und Johannes für das Predigen. Die damals religiösen Führer, die Priester, die Sadduzäer, nahmen sie da hingefangen und sagten, hey, ihr könnt da nicht einfach so irgendeine Religion verkündigen von diesem Jesus, das hören wir gar nicht so gerne, verhörten sie. Sie nahmen das sportlich und sagten, wunderbar, können wir sogar vor den religiösen Führern dieses Landes endlich mal das Evangelium verkündigen, da sind die alle zusammen. Und so kamen sie dann auch wieder frei, weil die religiösen Führer gesagt haben, hey, wenn da jetzt ne, 3.000 auf 5.000, also 2.000 Leute da plötzlich das alles so cool finden, da können wir nicht einfach was machen, das gibt einen ganzen Volksaufstand bei der Sache. Das größte Problem für sie war eben, dass der soeben Geheilte so bekannt war dort in der Gegend. Und dann, nun kommt das Kapitel 4, heißt es dort, warum der so bekannt war, denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Apostelgeschichte 4, Vers 22. Und da er ja von Kindheit auf krank war, war er also rund 40 Jahre krank. Sie konnten nichts tun, weil dieser Mann so allen bekannt war, weil er diese vielen, vielen Jahre dort schon mit seiner Krankheit kämpfen musste. Wir wissen nicht genau, wie viele Jahre er an der Tür saß, aber jeder in Israel, der irgendwann zum Tempel gegangen war, wird zu seiner Zeit, als das passiert ist, ihn gekannt haben. Also mal andersrum die Sache, bevor du geheilt wirst wie der Gelähmte hier, gilt also die Frage, bist du auch bereit, 40 Jahre das Leiden auf dich zu nehmen? Als Christ 40 Jahre lang dafür zu beten? Andersrum formuliert, wenn ich jetzt heute, ich bin über 50 Jahre alt, krank werde, und dann auch 40 Jahre warten muss. Ob ich mit 90 die Heilung erlebe oder meine Heilung dann im Himmel stattfindet, weiß ich nicht. Wenn ich mich als Kind verletzt hatte oder Kummer hatte, haben mir manchmal meine Eltern das gesagt und ich habe diesen blöden Spruch auch meinen Kindern gegenüber manchmal gemacht, warte, bis du verheiratet bist, dann ist alles vergessen. Und da geht es ja um wesentlich engere Zeiträume, im Normalfall zumindest. Gott möge bewahren, dass das 40 Jahre noch dauert, bis sie heiraten. Aber wenn, sollten sie auch nicht sofort heiraten. 40 Jahre sind echt lang. Hat Gott nicht vielleicht auch kürzere Wartezeiten für eine Heilung? Daher stellt sich für mich eine ganz andere Frage an dieser Stelle. Wie ist es mit meiner Erwartung, mit deiner Erwartung an ein Wunder, an eine Heilung? Hast du vielleicht Hoffnung in ein Wunder gesetzt, hast die Erwartung gehabt, aber dann kam es nicht? Und irgendwann in deinem Leben hast du vielleicht den Stöpsel gezogen und hast gesagt, aus dieser Erwartung ist im Grunde die Luft heraus. Wenn deine Erwartungen sich schnell in Luft auflösen, vielleicht waren es nicht die richtigen Erwartungen, vielleicht war da gar keine richtige Erwartung vorhanden. Heute Morgen geht es mir nicht darum, ob Jesus heute noch solche Wunder tut. Das steht für mich außer Frage. Ich bin davon völlig überzeugt, dass er es tut und auch regelmäßig tut und häufiger tut, als wir es manchmal merken. Weil an manchen Stellen ist unsere Erwartung raus und er tut dann trotzdem was, ohne dass wir es erwartet haben, weil wir es gar nicht mehr richtig merken. Die Frage heute ist, was möchte er dir und mir sagen und womit möchte er uns beschenken? Das kann eine spektakuläre Heilung sein, aber das kann auch wesentlich weniger spektakulär nach außen hin, aber innerlich unser ganzes Leben umkrempeln. Ich denke, das Wichtige ist, unsere Offenheit, Jesus begegnen zu wollen. Also, was möchte uns Jesus mit dieser Geschichte von damals heute sagen? Meine Frage vorhin war ja, ob es so eine billige Heilung gibt. Einfach so da im Vorbeigehen passiert es. In der Apostelgeschichte 3, da geht es erstmal los, dass er um Almosen bettelt. Petrus sagt dann aber, Gold und Silber habe ich nicht. Gold und Silber wäre viel zu billig. Du sagst dir vielleicht, hey, Gold ist billig. Gold kennen wir als besonders wertvolles Edelmetall. In einer Zeitung habe ich im letzten Monat gelesen, 27.03. war das, der Goldpreis klettert aktuell von Höchststand zu Höchststand. Also Gold und Silber ist doch für uns eine Wertanlage. Gerade auch in Zeiten, wenn die Inflation steigt und die Banken Zinssenkungen wieder verkünden, dann ist Gold doch eigentlich eine wertvolle Sache und gut, wenn man es hat. Aber wie steht das in der Offenbarung? Wie wird dort vom Himmel berichtet? Gott hat so viel Gold, dass seine Straßen in seiner neuen Welt davon gepflastert sind. Konkret, mit Gold und Silber können wir Gott nicht beeindrucken. Gold und Silber helfen uns vielleicht, einen guten Arzt zu bezahlen, aber nicht, um göttliche Wunder zu vollbringen. Gott hat genug Gold. Aber trotzdem ist dieses Wunder nicht ganz billig. Denn Wunder können unsere ganze bisherige Existenz auf den Kopf stellen. Und so geht es bei Petrus als erstes in dieser Begebenheit um eine neue Blickrichtung. Ein Vers, den ich auf dieser Folie unterschlagen habe, der lautet nämlich, Petrus, der mit Johannes ihn betrachtete, sprach, sieh uns an. Und er sah sie dann starr an, in der Hoffnung, etwas von ihnen zu erhalten. Verse 4 und 5 aus Apostelgeschichte 3. Zuerst geht es also um den neuen Blick. Petrus sagt, sieh uns an. Meine Vorstellung ist, dass so ein Bettler eigentlich immer so nach unten eher guckt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr da durch die Innenstadt geht. Die wenigsten gucken einen an und erst recht direkt in die Augen, sondern meistens sind die da so demütig bittend, nicht zu sehr herausfordernd. Und wenn was kommt, dann schon dankend. Das wäre also so ein guter Blick für den Bettler. Aber Petrus sagt, nee, sieh uns an. Sieh aus deiner Not auf und ändere deinen Blick. Und dabei soll er sehen, Gott sieht dich in deinen Fragen, auch in deiner Abgestumpftheit. Er sieht dich, obwohl du sogar Gold suchst, statt Gott selber. Sieh auf Nimm Gott, nimm Jesus in deinen Blick. Denn was ist denn seine Perspektive? Silber und Gold. Er hat Freunde, die ihn jeden Tag zum Tempel trugen. Und das waren schlaue Freunde. Denn Tempel bedeutet mehr Geld, bessere Schau als irgendein Hinterhof oder eine Wegkreuzung. Und es war, das spekuliere ich jetzt etwas, auch etwas, zu dem er sich langsam hocharbeiten musste in der Bettlerhierarchie. Weiß nicht, ob er 40 Jahre um diesen Platz gekämpft hat, wie schnell er da hingekommen ist. Ich denke nicht, dass da die Plätze frei gewesen sind und alle gesagt haben, ach, du bist der einzige Bettler in der Stadt, setz dich da mal hin. Da gab es viele Leute, die das wollten. Und so ein Platz, wo die Frommen das Geld eher locker haben, ist sicherlich lukrativ und wird nicht leicht hergegeben werden. Und es könnte noch ein bisschen mehr sein, wird er sich gedacht haben. Ein bisschen Gold und Silber zu haben, ist immer gut. Das Geld und Gold würde helfen. Vielleicht könnte er dann ja eine Kur machen. Vielleicht ein heilendes Bad besuchen. Vielleicht für etwas Ablenkung aus seinem Bettelalltag sorgen. Das wäre doch toll. Aber, und nun sind wir bei Petrus, ist es das, was ihm wirklich hilft? Ist das nicht vielleicht eine zu billige Lösung, die er sich da wünscht? Wenn man genau hinschaut, dann merkt man, dass dieser Text ja sein Hauptproblem schildert. Er sitzt direkt vor dem Tempel. Er sitzt vor dem Tempel, aber darf nicht rein. Da dürfen nämlich nur, so war das damals, makellose Menschen rein. Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber aus der Zeit Jesu, berichtet, dass einmal einem hohen Priester das Ohr von seinem Gegner abgebissen wurde. Die Folge war, keine Karriere mehr am Tempel, kein makelloser Mann mehr. So kann man Karrieren dort beenden. Das ging ganz schnell. Er war ja nun sichtbar versehrt, dieser hohe Priester. Darum sagte sich der Gelähmte, da komme ich eh nicht rein, also etwas mehr Gold und ich bin zufrieden. Und der Gegensatz von Petrus war, was er sagt, ich gebe dir eine Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Und das ist mit Gold nicht zu bezahlen. Was du benötigst, ist eine grundsätzlich neue Ausrichtung in deinem Leben. Was ist dein Hauptproblem? Vielleicht sagst du spontan, natürlich kenne ich mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem sind meine Rückenschmerzen, mein kaputtes Knie, mein Tinnitus, mein Geld, irgendetwas anderes, eine Krankheit, die ich habe, Krebs oder so. Stell dir vor, nicht Petrus und Johannes, nicht ich, sondern Jesus fragt dich, ist das wirklich dein Hauptproblem? Und dann fragt dich Jesus weiter, wie sieht es mit deiner Beziehung zu mir aus? Und wie ist es mit deiner eingebrannten Gewissheit? Ich bin immer außen vor. Für andere ist Freude und Jubel am Herrn, am Gott dran. Aber für mich nicht. Du wirst zwar nicht hierher geschleppt, weil dich irgendwer tragen muss, aber du kommst hierher und trotzdem fühlst du dich als Zuschauer. Jesus sagt dir, ich will nicht, dass du außen vor bist, sondern ich will dich als Kind Gottes in der Gegenwart Gottes haben, dass du dich dort freuen und jubeln kannst. Im Gegensatz zu damals, wenn ihr euch umschaut, sind hier nicht nur makellose Menschen in der Gemeinde drin und dürfen hier sein, sondern Sünder, die ihren Weg mit Gott gehen wollen, die eben mit einer Beziehung zu Gott leben wollen, die nicht nur zu ihm reden wollen, wie wir es eindrücklich auch am letzten Donnerstag in unserem Kurs, den wir jetzt gerade haben, gesehen haben, sondern die auch bewusst mit ihm sprechen wollen, mit unserem Gott, die auch auf ihn hören wollen, auf unseren Gott. Und wenn du ganzer Teil dieses Leibes sein willst, dann lade ich dich herzlich ein. lass dich taufen, um einen Schritt in diese Beziehung zu Gott durch Jesus Christus zu machen, ganz in diese Beziehung einzutreten. Und als solcher wirst du dann auch Teil der Gemeinde werden. Nicht im Sinne einer Sekte, sondern im Sinne, dass dies ein Teil des Leibes Christi auf dieser Erde ist und dass das Reich Gottes eben aus lauter Gemeinden besteht. Und den Unterschied zu einer Sekte, wenn du dann sagst, hey, ich gehöre jetzt zu einer anderen Gemeinde, geh woanders hin, dann empfehlen wir dich auch gerne dahin. Das Entscheidende ist nicht, wo, sondern dass du zu diesem Reich Gottes, zu seiner Gemeinde, zu seinem Leib gehörst. Auch wenn du keine Gemeinde mehr hast oder deine Gemeinde weit weg ist oder dich jetzt nicht mehr begleitet, dann laden wir dich ein Teil unserer Gemeinde hier zu werden, hier vor Ort. Es geht uns dabei nicht um große Zahlen. Unter uns, das kann ganz schön kontraproduktiv sein, weil wir für jedes Mitglied wiederum am Bund und Landesverband auch Zahlungen leisten müssen. Also finanziell haben wir da erstmal nichts von der Geschichte. Es ist besser, wenn ihr alle einfach nur Gäste seid, weil dann müssen wir da nichts zahlen an der Stelle. Aber darum geht es nicht. Es geht ja darum, dass wir Teil des Leibes sind, dass wir dass das, was sich im Buch des Lebens ja auch abzeichnen soll, auch auf dieser Erde ein Stück weit abzeichnet, diese Mitgliedschaft im Himmel eben auch auf der Erde spiegelt. Und deshalb lade ich dazu ein, Teil dieser Gemeinde zu werden, dass man voll mitreden kann und nicht bei internen Dingen der Gemeinde irgendwo wieder vor der Tür sitzen muss. Jesus sagt dir, ich will, dass du nicht mehr draußen vor bist, sondern als Kind Gottes in der Gegenwart Gottes dich freuen und jubeln kannst. Unter uns, Wunder im Namen Jesu sind nicht billig, denn sie können unsere ganze Existenz auf den Kopf stellen und uns eine neue Blickrichtung und Ausrichtung geben. Gibt es wirklich keine billige Heilung? Doch, es gibt sie, denken wir daran, als Jesus 10 Aussätzige heilt. Doch nur einer kehrt zurück und wirft sich vor Jesus nieder und bedankt sich bei ihm mit Anbetung und Lob. Und die anderen 9? Sie freuen sich über ihre Heilung und gehen ihren Weg. Sie haben das Ziel der Heilung nicht begriffen. Aber macht Jesus deshalb die Heilung rückgängig? Nein, er hat Ausschau nach ihnen gehalten. Also, gibt es billige Heilung? Ja, es gibt sie. Aber so wie billige Gnade, so wie es Bonhoeffer einmal ausgedrückt hat, an dem Wesentlichen vorbeigeht, so hat eben auch die billige Heilung das Ziel verfehlt. Dann haben wir noch nicht begriffen, dass das, was Gott uns anbietet, eben nicht billig ist. Es geht nämlich um eine neue Sicht, um eine neue Ausrichtung. Unser Leben auf Jesus Christus hin, auf Gott hin. Unser Leben soll ihn doch loben. Und deshalb spricht Jesus heute Morgen zu dir: Sieh mich an, Gold und Silber habe ich nicht, aber steh auf und komm zu mir. Ich habe mehr, denn ich habe alles. Amen.